Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Mein Name ist Nikolas Verhoeven. Ich bin selber Student an der Universität zu Köln und damit auch automatisch Mitglied im Netzwerk Köln Alumni. Mein heutiger Gast ist ein wirklich erfolgreicher Unternehmer, der definitiv um die Wirkung von Gerüchen und Düften weiß. Ich darf heute Robert Müller-Grünow in dieser Folge willkommen heißen. Er ist Duftexperte und genau in diesem Bereich sogar einer der Vorreiter. Dazu hat er auch schon verschiedenste Medienbeiträge begleitet und auch Bücher veröffentlicht. Warum der Beginn seiner Karriere aber eher auf einem Zufall beruht und wieso er regelmäßig in die Kölner Hörsäle geflogen kam, das erfahrt ihr in dieser Episode. Dann begrüße ich hier ganz, ganz herzlich unseren nächsten Podcast-Gast, wo man, glaube ich, sagen kann, der hatte den richtigen Riecher im doppelten Sinne. Den Wortvergleich hat er sicherlich auch schon öfter gehört. Selber ist er, ich nenne ihn den Herr der Düfte und auch zeitgleich in eine Branche eingestiegen, als diese noch in den Kinderschuhen steckte. Dazu aber gleich mehr. Erstmal hallo und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier ist Robert Müller-Grünow. Grüße dich.
Hallo, schönen guten Tag. Hallo.
Vielen Dank, dass du da bist. Ich habe ganz viele Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Deswegen lass uns doch direkt loslegen. Als erstes möchte ich immer mit so drei schnellen Fragen reinstarten. Hast du da Lust?
Bitte.
Sehr gut. Dann frage ich dich vielleicht auch der jetzige aus der Gegenwart, Robert, und vielleicht auch der aus der Vergangenheit, eher Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Nachteule, ganz klar. Das kam wie aus der Pistole geschossen.
Ganz klar.
Wenn du gelernt hast oder vielleicht sogar heute noch studieren musst, eher in der Bibliothek oder zu Hause?
Zu Hause.
Wie kommt das?
Kann ich besser ablenken.
Sehr gut.
Ja, nee, da habe ich dann auch andere Sachen. Kann zwischendurch eine Pause machen, was anderes tun, was genau, was wichtig ist. Nee, ist besser zu Hause.
Okay, verstehe. Damals zur Uni. Du warst ja auch Student an der Uni Köln. Wie bist du dorthin gekommen? Auto, Rad, Bahn, vielleicht sogar ganz was anderes?
Unterschiedlich. Gelaufen, mit dem Fahrrad. Also ich habe in der Innenstadt gewohnt und konnte hinlaufen oder fliegen, weil ich habe tatsächlich während meines Studiums, also gut, während einiger Jahre während meines Studiums habe ich in Brasilien gewohnt eigentlich und bin von São Paulo, man kann sagen, fast gependelt nach Köln. Ja, bin dann immer so ein paar Wochen vor den Klausuren gekommen, habe dann schnell gelernt zu Hause und genau.
Ja, genau, stimmt. Ich hatte es schon gelesen, dass du während der Studienzeit für ein großes brasilianisches Unternehmen gearbeitet hast und ja, dann entweder ganz nebenbei studiert beziehungsweise ganz nebenbei dort gearbeitet hast in Brasilien. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob diese Antwort hier in dem Podcast nochmal kommen wird, dass jemand mit dem Flugzeug gependelt ist.
Heute würde ich es nicht mehr machen. Das ist schon nicht mehr korrekt, schon alleine aus Umweltgründen.
Das stimmt, sehr vernünftig. Ja, da hat man damals noch nicht so drüber nachgedacht, ne, glaube ich.
Überhaupt nicht.
Für dich habe ich mir noch eine letzte Bonusfrage für die schnellen Fragen überlegt. Hast du einen Lieblingsduft?
Nee, habe ich nicht. Das wechselt tatsächlich. Ich meine, ich rieche so viel und auch so viele tolle Dinge. Und es hängt von Jahreszeiten ab und es hängt von Situationen ab. Es gibt so ein paar Lieblingsdüfte. Also wenn Brasilien ist so ein Thema, wenn man in São Paulo aus dem Flugzeug steigt und man hat diese schwüle, warme, tropische Luft, das ist ein ganz toller Geruch. Mhm. Und aber das Gleiche gilt auch, wenn man hier in Wald geht, im Frühjahr zum Beispiel, wenn so nach dem Winter die Natur wieder anfängt zu riechen. Das ist auch was wahnsinnig Schönes. Und so gibt es halt für viele verschiedene Situationen traumhafte Düfte, die einen die einem gute Laune machen.
Das verstehe ich absolut. Damit auch eigentlich der perfekte Übergang zu deinem Tätigkeitsbereich, zu deinen Jobs. Du bist ja doppelter CEO, du hast zwei Unternehmen. Das ist zum einen Scent Communication und Arome. Das heißt, du bist Duftmarketing-Experte. Also in erster Linie erarbeitest du Düfte für teilweise auch sehr, sehr große Kunden, aber das ist noch nicht alles. Hol uns doch mal gerne ab, was genau das so beinhaltet.
Ja, wir haben nach meinem Studium, also 1997, habe ich Examen gemacht in Köln, BWL, studiert. Mhm. Wir haben damals angefangen, eine Technologie zu entwickeln, mit der man Düfte einsetzen kann im Kontext von Bild und Ton. Also wie mache ich Duft-Internet, Duft-Fernsehen, Duft-Kino, solche Themen. Da ging es sehr um Technologie. Also wir haben Technologien entwickelt, mit denen man Düfte einsetzen kann, sehr präzise steuerbar machen kann, so wie man eben Bild und Ton auch steuern kann. Weil das gab es nicht, auf der ganzen Welt nicht. Und wir haben aber gesehen, dass wir insbesondere in der Kommunikation, im Marketing, die anderen Sinnesreize schon relativ ausgereizt hatten und Duft als ganz wichtiges Element aber fehlte. Mhm. Und darum haben wir uns darauf konzentriert. Und dann haben wir daraus verschiedene Technologien weiterentwickelt. Und als ich das Unternehmen dann übernommen habe, Anfang der 2000er Jahre, haben wir angefangen, auch Düfte zu entwickeln für insbesondere Unternehmen und Marken. Und was wir da tun, ist im Grunde, wir versuchen, zu kommunizieren mit Duft, also komplexe Inhalte über Düfte den Menschen näher zu bringen. Und das ist ja in der Regel im Kontext auch von audiovisuellen Informationen. Das heißt, sie müssen immer eingebunden sein in Konzepte und die Düfte müssen in der Lage sein, sowas wie Markenwerte, Markenpersönlichkeitsattribute zu vermitteln oder eben bestimmte Befindlichkeiten zu steuern oder Architekturen und Design zu verstärken, als Beispiel. Genau, und sowas machen wir seitdem. Also wir entwickeln zum einen Technologien, mit denen man Düfte einsetzen kann. Es geht vom Automobil, also wenn man ein Fahrzeug kauft, in Deutschland, also gibt es verschiedene Marken mittlerweile, die eingebaute Duftsysteme haben. An sowas arbeiten wir häufig mit. Also wie bringe ich Duft in ein Fahrzeug, wie bringe ich Duft in Räume, wie bringe ich Duft in ein Stadion oder in audiovisuelle oder Virtual Reality-Anwendungen zum Beispiel. Wie mache ich das technisch? Und zum anderen entwickeln wir Düfte, mit denen man dann bestimmte Informationen vermittelt.
Extrem spannend, finde ich ein ganz interessantes Konzept. Also bist du quasi auch mitverantwortlich, wenn man in einen schönen Neuwagen steigt, dieser herrliche Geruch, der einem da entgegenkommt. Das ist kein Zufall.
Das kommt auf die Marke an und genau, es könnte sein, dass das bewusst versucht ist, dass das eine bewusste Gestaltungsmittel ist, was eingesetzt wurde. Bei einigen Marken, bei den meisten tatsächlich aber noch nicht.
Ah, interessant, okay. Ich habe auch gelesen, ich habe ja ein bisschen recherchiert, dass der Anfang, dass du in dieses Duftmarketing gekommen bist, das startet ja mit einem Kinoduft, wie du schon richtig erwähnt hast. Es war aber ein bisschen Zufall, weil dich ein guter Freund gefragt hatte. Ist das schon mal soweit richtig?
Absolut.
Glaubst du, du wärst vielleicht trotzdem hier gelandet oder hast du eine Idee, wo die Reise sonst geendet wäre?
In Brasilien. Ich wollte eigentlich zurück nach Brasilien und das war tatsächlich wirklich ein Zufall, dass genau ein guter Freund von mir die Rechte an einem Patent gekauft hatte oder erworben hatte, die im Grunde grob das beschrieb, also wie ich Düfte synchron mit Bild und Ton einsetzen kann. Da gab es noch keine fertige Technologie, die musste noch entwickelt werden. Und genau, und das war aber also mindestens genauso spannend, wie zurückzugehen nach Brasilien und da was zu machen. Genau, darum bin ich dann hier geblieben.
Also kann man, glaube ich, auch rückblickend sagen, die richtige Entscheidung getroffen.
Unbedingt.
Sehr schön. Jetzt ist ja dieser Weg nicht von heute auf morgen gemacht. Das heißt, sicherlich, auch wenn das vielleicht mit ein bisschen Glück gestartet ist, gab es ja auf dem Weg bis jetzt hier zu deinem Status quo sicherlich auch einige Hindernisse und Stolpersteine. Kannst du dich da vielleicht an ein, zwei Situationen, Momente erinnern, wo du gedacht hast, jetzt habe ich aber einen Batzen Arbeit vor mir?
Das habe ich immer, die Idee, und der größte Stolperstein ist gar kein Stolperstein, sondern ein Riesenberg, und das ist nämlich die, und der ist ständig da, der bewegt sich auch nicht bisher, also nicht bedeutend jedenfalls, er wird kleiner, doch ist nämlich das fehlende Verständnis für die Bedeutung des Dufts. Und bei Marketingentscheidern oder bei Entscheidern in Unternehmen, also im täglichen Leben weiß das eigentlich jeder, und das ist auch jeden, mit dem man sich darüber unterhält, aber im Unternehmen, dass man die Bedeutung des Dufts versteht und angemessen würdigt und auch angemessen zum Beispiel Budgets eben zur Verfügung stellt, um das zu entwickeln, das Thema, das ist etwas, was sehr, sehr, der Berg schmilzt sehr langsam. Also es ist ein Eisberg und der schmilzt sehr, sehr, sehr langsam. Ja. Und das ist irgendwie merkwürdig. Das war damals schon so, 1997, als wir angefangen haben, also da fanden alle das Thema wahnsinnig toll und ich bin weltweit durch die Gegend gereist und habe das großen Unternehmen präsentiert und Vorständen präsentiert, weltweit. Und alle fanden es toll und keiner hat irgendwas gemacht. Ja, also alle haben gesagt, so super, aber für uns weiß ich jetzt nicht. Ja, so, und das hat sich so ein bisschen geändert, aber nur unwesentlich. Und es hängt immer noch an Personen, die das verstanden haben, ja, welche Bedeutung Duft hat, die dann im Unternehmen auch die Entscheidungshoheit haben, sowas dann durchzusetzen. Das sind eben im großen Unternehmen meistens Vorstände, die also so war es bei der Commerzbank zum Beispiel, dass der Vorstandsvorsitzende in Singapur bei einer Privatbank war und da gemerkt hat, oh, es riecht da, ja, das ist eine tolle Atmosphäre und das verändert die Wahrnehmung. Und dann kam er zurück nach Frankfurt und hat dann gesagt, wir brauchen das auch. Und dann haben wir das relativ schnell entwickelt. Und in dem Moment, wo er dann wegging und in die Schweiz, war das Thema dann auch quasi durch, weil da kein anderer war, der das irgendwie konsequent weiter forciert hat. Und so ist das häufig. Und die andere, und für uns ein Einschnitt war sicherlich die Immobilienkrise 2008, 2009, die ja zu einer Wirtschaftskrise dann international wurde. Wir hatten bis dahin, kann man sagen, ungefähr 90% unseres Umsatzes außerhalb Deutschlands gemacht. Wichtige Märkte waren USA, Russland, Asien, auch Südamerika zum gewissen Teil. Und mit der Krise brachen ganz viele Märkte teilweise komplett weg, weil auch unsere Vertriebspartner dann nicht ihr Business nicht fortgesetzt haben. Und wir das plötzlich gedreht haben. Also dass wir tatsächlich über 90% unseres Umsatzes heute in Deutschland machen oder 80 vielleicht. Und oh, Wahnsinn. Immer noch Teil natürlich immer noch in China, jetzt auch wieder mehr, das wächst auch wieder. Oder in anderen, Dubai, natürlich solchen Ländern, die innovativ sind, die eine hohe Affinität zu Düften haben, ein Verständnis dafür haben, die weit nach vorne denken. Ja, wir sind ja sehr konservativ hier in Deutschland. Also in solche Märkte, die wachsen dann auch schneller als die Deutschen für uns. Mhm. Genau, das war auf jeden Fall ein Einschnitt, der also unseren Umsatz quasi, ich glaube, halbiert hatte damals, von einem Jahr aufs andere, ja.
Aber okay, das heißt, das relativ schnell kompensiert. Seit über 25 Jahren arbeitest du daran, die Wichtigkeit von Duftmarketing herauszustellen. Also das bleibt wahrscheinlich dann auch bis zur Rente deine größte Aufgabe, lese ich so raus.
Das vermute ich. Welche Rente? Aber die, ja genau, die Bedeutung von Duftmarketing, also eigentlich die Bedeutung des Dufts. Und ob das jetzt gerade Marketing ist oder ob das, spielt ja immer eine Rolle. Also solange wir atmen, riechen wir und solange wir riechen, hat Duft Einfluss auf das, was wir fühlen, was wir denken, was wir tun. Und das heißt, also die Bedeutung des Dufts, muss gar nicht nur fürs Marketing sein, muss auch immer nicht für nicht nur ausschließlich für unser Geschäft sein, sondern überhaupt, also eigentlich klar zu machen, wie wichtig Duft ist für unser Leben, ja. Für Entscheidungen zur Partnerschaft, für Entscheidungen, ob wir Produkte kaufen, für Entscheidungen, ob wir nach links oder nach rechts gehen, ja. Duft spielt überall eine Rolle und genau, und das klar zu machen, das ist schon irgendwie auch eine Aufgabe,
ja. Ja, das habe ich auch in ein paar Zitaten von dir herausgehört, dass der Duft als direkter Reiz wahnsinnig schnell ins Gehirn schießt und super schnell Emotionen erzeugt. Da können wir leider nicht ganz so tief drauf einsteigen, würde mich zwar wahnsinnig interessieren, aber auch unsere Zeit ist ja hier begrenzt. Deswegen würde ich ganz gerne vielleicht nochmal einfach 30 Jahre zurückspulen, nämlich dann zu der Zeit an der Uni Köln. Das heißt, du hast auch schon erwähnt, das BWL-Studium 91 bis 97 und dann auch als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Kannst du dich noch erinnern, warum es denn damals die Uni Köln geworden ist?
Ja, war eine gute Uni. Also das war, also ich wollte zu einer guten Universität gehen. Ich kam natürlich aus der Nähe von Köln, also von daher lag das auch irgendwie nahe, aber ich hätte auch überall woanders hingehen können. Ich habe ja auch mal kurz ein paar Monate zumindest oder ein Semester in den USA studiert, nachdem ich in Brasilien dann quasi das beendet habe. Ja, Köln war eine gute Uni. Also mit guten Professoren. Ich meine, die waren bekannt und hatten auch die Fächer, die mich interessierten. Ich hatte vor meinem Studium eine Banklehre gemacht. Das heißt, ich wollte auch irgendwie Bankbetriebslehre zumindest lernen. Ich wollte nie bei einer Bank arbeiten, aber ich wollte das Thema verstehen. Steuerrecht, Professor Lang war toll, Professor Büschken bei Bank. Wir hatten tolle VWL, Professor von Weizsäcker, Watrin, also tolle Leute, die sich lohnten, gehört zu werden, dass man sich in die Vorlesung auch setzt. Und das war schon heute wahrscheinlich auch, ich kann es gar nicht genau beurteilen, weil ich zu selten da bin. Aber das waren tolle Professoren und eine gute Uni. Ja.
Kann ich durchaus bestätigen. Also die Uni Köln hat bis heute immer noch einen sehr guten Ruf und weiterhin sehr gute Professoren. Und was verbindet dich vielleicht trotzdem heute noch mit der Uni Köln? Gibt es da Berührungspunkte nach wie vor?
Naja, ich habe in den letzten Jahren immer regelmäßig am Marketing-Lehrstuhl einen Vortrag gehalten im Rahmen der Vorlesung bei Frau Professor Imschloss. Die ist aber jetzt gewechselt nach Lüneburg an die Leuphana-Universität. Also in den letzten 5, 6 Jahren habe ich, glaube ich, jedes Jahr einen Vortrag gehalten in der Uni. Das verbindet mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie weitergeht, ich weiß gar nicht, wer das Nachfolger ist da. Aber wenn das stattfinden soll, bin ich immer gerne bereit und auch froh, da einen Vortrag zu halten. Und ansonsten bin ich eigentlich wenig da, obwohl ich ja nicht so weit, ich könnte es fast sehen. Von hier, ich sitze hier am Rhein in Köln-Mühlheim, kann auf die Stadt blicken, aber die Uni hat ja kein hohes Gebäude, von daher kann ich das nicht direkt sehen.
Vielleicht das Unicenter kannst du ja von dir aus erspähen wahrscheinlich.
Müsste ich jetzt zum Fenster gehen, gucken, ich glaube nicht.
Okay. Na gut, trotzdem aber, man merkt, dass du nach wie vor die Uni-Köln-Fahne hochhältst. Das macht uns ja natürlich auch trotzdem stolz. Wenn du dich jetzt hineinversetzt in die Momente, wo du dann durch die Uni gelaufen bist. Ich wollte zuerst die Frage stellen, welchen Duft assoziierst du mit der Uni? Das könnte aber natürlich vielleicht doch ein bisschen eher nach hinten losgehen, weil die Gebäude ja recht alt schon sind, altehrwürdig, muss man ja sagen. Dann deswegen möchte ich sie gerne anders stellen. Welchen Geruch würdest du denn vielleicht für die Uni entwickeln oder welcher Impfstoff darf da auf keinen Fall fehlen? Inhaltsstoff, nicht Impfstoff.
Nee, sorry, Impfstoff mache ich nicht. Das ist genau.
Sehr gut.
Ist eine gute Frage, weil wir haben das ja gemacht für die Universität Bochum. Also Ruhr-Universität Bochum. Da hatte mich der Professor Hans Hatt, der einer der weltweit führenden Riechforscher ist und Zellphysiologe, der hat da einen Lehrstuhl immer noch, und der hatte mich mal vor einigen Jahren zum Jubiläum der Uni darum gebeten, doch einen Duft zu kreieren für die Uni, in dem aber alle seine Forschungsergebnisse drin sind, der aber gleichzeitig dazu in der Lage ist, das Konzentrationsvermögen zu erhöhen. Das kann man ja sehr gut machen, weil bestimmte Düfte haben Einflüsse auf unsere GABA-Rezeptoren oder auf das Blockieren von GABA-Rezeptoren oder auf auch die Aktivierung von Neurotransmittern. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann mit einem der besten Parfümeure, die es gibt, also Gesa Schön, der hat dann, haben wir dann zusammen einen Duft konzipiert, der quasi eben für die Uni steht zum einen. Ach, hier kann ich noch zeigen, der heißt nämlich Knowledge. Da, das ist der Duft.
Ah ja. Schick, ja, sehr gut. Kann ich bestätigen. Sieht auch gut aus.
Genau, da ist im Grunde ist alles drin, was einem in die Lage versetzt, sehr konzentriert zu denken und zu arbeiten. Mhm. Gleichzeitig wirkt er aber tonisierend, das heißt, er beruhigt die Nerven. Also Nervosität wird vermindert und beruhigt gewissermaßen, ohne müde zu machen. Ja. Mhm. Genau, das ist ein super Duft. Und das ist eigentlich was vom Ansatz, gut, der muss jetzt so ein bisschen blau werden und so, aber etwas vom Ansatz, was man für eine Uni auch denkt, obwohl ich, als bin ich Ruhr-Universität Bochum denke, eigentlich an einen brutalistischen 70er-Jahre-Betonbau denke, der in die Natur gebaut ist. Das ist nämlich auch interessant, das war unser anderer Ansatz, dass wir die Natur, den Wald, man guckt eigentlich aus verschiedenen Ebenen immer in den Wald in der Uni, und steht aber in einer brutalistischen Architektur. Die Uni Köln ist ja heute ganz anders. Wir haben eben die alten Teile und wir haben sehr viel neue Gebäude gebaut. Und damit müsste ich mich auch erstmal auseinandersetzen. Und die Frage ist, und das ist beim Duft immer die Frage, in welchem Kontext nehme ich einen Duft wahr? Und wenn das zum Beispiel ein Duft wäre, der für die Uni abstrakt stünde, wäre das was anderes, als wenn es ein Duft wäre, der zum Beispiel in der Uni wahrnehmbar wäre. Mhm. Weil dann muss ich viel mehr berücksichtigen, welche Materialien, Farben, Stilrichtungen und so weiter sind da eigentlich vorhanden. Weil das, was wir optisch sehen, großen Einfluss auf das hat, wie wir im Nachgang vor allen Dingen Düfte verarbeiten, ja. Im Bewusstsein. Und in der Regel wird es ja erstmal unbewusst oder unterbewusst, aber das liegt auch eher daran, dass wir eben verlernt haben, bewusst zu riechen, ja, weil das nicht die hohe Bedeutung für uns im täglichen Leben hat oder Überleben hat. Und genau, und das muss man sich anschauen.
Wirklich sehr, sehr vielschichtig sieht man ja auch
ja,
schon.
Ja, kurz komplex. Also Duft entwickeln ist nicht einfach so, man macht einen schönen Duft, sondern man muss wirklich schauen, was will man damit erreichen und in welchem Kontext will man das erreichen und wer ist die Zielgruppe. Weil auch das, was wir mit das Assoziative riechen, also was wir mit Erinnerungen verbinden oder das, was wir fühlen, ist typischerweise erlernt, ja, und basiert auf Erfahrungen, die wir gemacht haben mit ähnlichen Düften in bestimmten emotionalen Kontexten. Das ist ja kulturell sehr unterschiedlich. Also das kann sein, dass wir, dass ein Indonesier einen bestimmten Duft völlig anders interpretiert und ganz anders emotional verbindet als ein Norweger zum Beispiel. Ja. Und darum müssen wir wissen, wer ist die Zielgruppe, wer riecht das, wo riecht man das und was soll der Duft für Bilder im Kopf sozusagen entstehen lassen.
Unglaublich. Also ich könnte dir einen ganzen Gastvortrag lang zuhören. Also falls du im kommenden Jahr nochmal an der Uni Köln vorbeischaust, höre ich mir das Ganze gerne nochmal in ausführlich an. Also wirklich extrem spannend, wie ich finde. Und ich denke auch alle, die zuhören, haben da große Freude dran nach wie vor. Gerade jetzt, wo du auch schon sagst, du hast wahnsinnig viel zu tun, dein Terminkalender ist sicherlich voll. Wie managst du diese ganzen Tätigkeiten? Kannst du das vielleicht auch unseren Zuhörenden weitergeben? Ein Tipp, wie macht man das? Ist das nur gutes Zeitmanagement oder auch viel priorisieren? Hol uns mal ab gerne.
Ja, priorisieren ist wichtig. Also wir kriegen bald unheimlich viele Anfragen. Und, es ist halt so, wir sind ein kleines Unternehmen. Und wenn jemand uns kontaktiert, ist es häufig so, dass sie immer mit mich sprechen möchten. Und es ist halt wichtig zu kommunizieren, dass ich ganz tolle Mitarbeiter habe, die teilweise besser beraten können als ich. Ja? Und das ist wichtig. Und priorisieren, auch Dinge abzusagen, ist auch ganz wichtig. Fällt mir in der Regel ziemlich schwer, weil viele Projekte einfach so oder mögliche Projekte sehr spannend klingen und uns vielleicht auch irgendwie weiterbringen könnten, aber wir es nicht schaffen zeitlich. Es ist so, wahrscheinlich wie in vielen anderen Unternehmen, mit ganz wenigen Kunden macht man einen sehr großen Anteil des Geschäfts, aber auf der anderen Seite hat man bestimmte Projekte oder Kunden, die oder Partner, die wunderschöne Projekte machen, die einfach wahnsinnig Spaß machen, auch wenn man überhaupt nichts dran verdient. Und die auch für die Außendarstellung oder fürs Image oder so gut sind. Die muss man dann auch machen. Ansonsten einfach viel arbeiten. Also ich arbeite eigentlich irgendwie so immer. Ja. Ich bin zwar viel unterwegs, aber ich arbeite auch am Wochenende oder abends oder im Urlaub eigentlich immer. Ja.
Kann ich absolut bestätigen. Wir hatten dich ja auch im Urlaub kontaktiert und es kam wirklich instant eine Nachricht zurück. Also du scheinst immer erreichbar. Da schließt noch eine Frage an. Wir nähern uns schon langsam Richtung Ende leider. Trotzdem, bei all der Arbeit, was spornt dich an? Kann man das überhaupt auf eine Sache herunterbrechen oder ist es die Leidenschaft für das, was du tust?
Ich arbeite wahnsinnig gerne. Also das brauchen wir gar nicht. Ich habe keinen. Also wir können was entwickeln. Es macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Es macht Spaß, gute Reaktionen zu bekommen von unseren Kunden, ja, mit denen zu reden und die, wenn die richtig happy sind und wirklich merken, dass wir da was Gutes gemacht haben, das macht einfach Spaß. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte. Also ehrlich gesagt, das ist völlig selbstverständlich. Und darum denke ich auch, du hast vorhin Rente angesprochen. Kann ich gar nicht über nachdenken.
Es ist eine wahnsinnige Einstellung, finde ich klasse. Man merkt aber auch mit jeder Ader, mit jedem Wort, das du sagst, dass du da komplett hinterstehst und es dir einfach Spaß machst und du dafür begeisterst. Absolut. Zum Abschluss kommt immer noch mal eine recht, fies möchte ich sie nicht nennen, aber eine umfangreiche Frage, weil ich würde dich jetzt bitten, die Zeit an der Uni Köln mit drei Worten zu beschreiben.
Ah, frei, frei, wissenschaftlich, doch.
Doch, passt, nehme ich.
Und das dritte, das muss ich ein Wort für die, echt für viele Leute kennenlernen oder dass man sehr offen ist, offen.
Ja, offen beschreibt es doch sehr, sehr gut. Oder vielleicht auch einfach Netzwerken, weil wir ja schließlich hier auch beim Köln-Alumni-Netzwerk sind. Aber das sind doch drei wunderbare Wörter, die du da gewählt hast. Also wir einigen uns auf frei, wissenschaftlich und offen. Mhm. Das passt doch perfekt und damit können wir den Podcast dann auch schon beenden. Ja, an dieser Stelle, Robert, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir großartigen Spaß gemacht. Also wirklich eine tolle Vita. Es lohnt sich mal auch deine sozialen Kanäle, deine Internetseite auszuchecken. Du hast auch mehrere Bücher veröffentlicht. Die lohnt sich sicherlich auch mal da reinzuschauen mindestens. Und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank, Robert.
Danke dir.
Richtig. Alles Gute für dich. Bleib gesund und auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Es lohnt sich sicherlich auch mal unsere Alumni-Kanäle zu abonnieren, diesen Kanal und auch sich als Köln-Alumni zu registrieren. Also schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei.
Das könnt ihr gerne tun auf kölnalumni.de.
Ich sage tschüss, danke Robert und mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
Danke dir. Ciao.